Immofunk Thorsten Martens. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und der Region von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben heute für Sie zum Start ins neue Jahr den Podcast-Titel vorbereitet. Wie geht man mit schwierigen Interessenten um? Da wollen wir heute eintauchen und vielleicht den einen oder anderen Tipp aus Herrn Thorsten Martens rausquetschen. Ich sage recht herzlich willkommen, Herr Martens. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, schönen guten Tag. Alles Gute für Sie auch im neuen Jahr.
Vielen Dank. Das möchte ich zurückgeben, auch glaube ich im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank für die Einblicke und für die spannenden Gedanken, die Sie hier seit langer, langer Zeit mit uns teilen. Ich glaube, da sind schon viele Menschen ein kleines Stückchen schlauer geworden und haben vielleicht auch bessere Deals hinbekommen, beziehungsweise haben sie vor großen Fehlern bewahrt. Also an dieser Stelle vielen Dank dafür. Herr Martens, wir gehen in das Thema rein. Wie erkennt man schwierige Interessenten, beziehungsweise wie geht man damit um? So ist das Thema. Meine erste Frage ist, wie erkennt man die denn überhaupt? Gibt es da irgendwie so ein Signal irgendwie, dass Sie sagen, oh, lange Haare, rote Haare, keine Ahnung, blaue Augen, da weiß man sofort, jetzt wird's schwierig. Wie erkennen Sie jemanden, der Schwierigkeiten mitbringt?
Das ist ja der erste Tipp, ne? Weg von den Äußerlichkeiten. Habe ich alles schon erlebt. Aus dem Maklerleben plauschen wir mal kurz los und sind mit einem teuren Haus unterwegs mit 800.000 Euro Kaufpreis und es kommt eine Familie an mit einem, naja, Auto. Ich sage, das passt eigentlich zu dem Kaufpreis einer solchen Immobilie nicht. Und die gucken sich das Haus an und sagen am Ende, wir nehmen das, wir können das auch bezahlen. Also der äußere Eindruck ist nicht dafür da, dass die Interessenten schwierig sind oder nicht schwierig sind. Wann wird es schwierig? Wenn sie tatsächlich frech mit ihnen umgehen, wenn sie unpünktlich sind, wenn sie unhöflich sind, so wie im ganz normalen Leben, wo ihnen ein Mensch unsympathisch ist, weil er nicht auf ihrer Wellenlänge ist, dann wird Kommunikation schwierig, dann wird der Umgang miteinander schwierig und das ist dann auch schwierig bei dem Kaufinteressenten für das eigene Haus, ja.
Was sind denn so die typischen Dinge, die Sie erleben? Was sind denn so Sachen, wo Sie jetzt sagen, ich mache das jetzt so lange und das ist wirklich, das würde ich gerne abstellen bei den Leuten?
Ja, ich plausche einfach so, wie ich das handhabe. Ja, ich verabrede mich zur Besichtigung, die Leute kommen nicht pünktlich. Also ich in der Regel rufe ich 5 Minuten nach der verabredeten Zeit an, über das Handy und sage, hallo, was ist los? Ich bin schon hier, wo sind Sie? Wenn dann so banale Sätze kommen, ist das schon der erste Ansatzpunkt für mich, dass ich sage, na, hier musst du mehr Sorgfalt in die Kommunikation stecken, das kann schwierig werden. Ich gehe einfach davon aus, wenn man sich verabredet mit jemanden, der auch privat sein Haus verkaufen will, ist dann zu dem verabredeten Zeitpunkt pünktlich da und lässt den Gastgeber in dem Sinne nicht einfach in der Schleife hängen oder kommt gar nicht und entschuldigt sich nicht dafür. Schieben wir noch ein, den Notfall. Es kann immer einen Notfall geben, aber ich glaube, heute hat jeder das Handy in der Tasche, hat die Daten des Hausverkäufers, des Maklers an der Hand und kann mit einer SMS, er muss es nicht begründen, er muss sich nicht entschuldigen, er braucht bloß einfach Bescheid sagen, tut mir leid, ich komme 20 Minuten später. Und das wäre ein höflicher Umgang. Alles andere macht den Start ins Verkaufsgespräch schon ziemlich schwierig.
Würden Sie denn sagen, dass schwierige Interessenten, nehmen wir mal dieses Thema Unpünktlichkeit, auch schlechte Käufer sind? Also jetzt haben Sie da wahrscheinlich nicht Buch geführt, aber so rein aus dem Gefühl heraus, würden Sie sagen, von 100 Käufern in Ihrem Leben, die pünktlich waren, 100, die vielleicht beim ersten Termin unpünktlich waren, hat sich da die Quote verändert? Also sagen Sie, wer unpünktlich beim ersten Termin ist, der ist auch zu 80% nicht interessant für uns.
Ich möchte das vermeiden, so pauschale Urteile darüber abzugeben, weil jeder Mensch natürlich anders tickt und auch ein anderes Empfinden hat. Das fängt ein bisschen ja auch damit aus welcher Wohngegend komme ich her? Wo ist das so? Wo ist der sture Norddeutsche hier? Der pocht auf die 18 Uhr Zeit und 18.05 Uhr ist schon schlecht. Also das mal nicht ganz so pauschal beantworten. Aber eine Hilfestellung will ich dafür mitgeben. Unterscheiden Sie als Verkäufer einfach zwischen Interessenten und Käufern. Leute, die sich für ihr Haus interessieren, müssen ja nicht später die Käufer sein. Die können ja irgendwelche Gründe haben, weil sie gar keine Finanzierung auf die Reihe bekommen, weil der Mann das forciert und die Frau gar nicht mitkaufen will. Das wissen sie ja alles noch nicht. Also Interessenten sind manchmal unpünktlich, aber sie sind am Ende vielleicht gar nicht die Käufer. Was ist jetzt meine Erfahrung mit Käufern? Ja, die Käufer, die am Ende einen Kaufvertrag bei mir oder mit mir unterschrieben haben, sind in der Regel höflich, pünktlich, zuvorkommend, bringen zur Besichtigung mal einen Blumenstrauß mit, haben ihre Kinder bei der Besichtigung im Griff und sind nicht überfordernd, nicht dem Makler gegenüber und auch nicht dem Verkäufer gegenüber. Und da bringe ich eine Prozentzahl gerne mit und das sehe ich weit über 90%.
Was mache ich denn, wenn ich jetzt, nehmen wir mal so ein Beispiel, ich hätte nur eine Person, die interessiert ist, einfach um es mal darauf zu reduzieren. Wenn ich jetzt 100 habe und jemand ist unpünktlich, dann klar, raus. Ne? So, aber wenn ich jetzt eine Person habe, die interessiert ist und die macht einen Termin aus und an dem Termin ist sie nicht da und sie rufen an und sagen, was ist denn los? Oh ja, sorry, mein Reifen ist platt gewesen, nächste Woche gerne und verschiebt wieder und ist dann doch nicht da. Und irgendwann beim fünften Termin mal irgendwie eine halbe Stunde zu spät vor Ort. Wie würden Sie damit umgehen? Was ist da Ihr Handling bei so einer Sache?
Nehmen Sie sich schnell einen Makler an die Hand und suchen den zweiten und dritten Interessenten, damit Sie aus dieser negativen Situation, die Sie ja haben, rauskommen. Also solange wie der Interessent Sie an der langen Angel durch die Manege führt, ist er ja kein fairer Verhandlungspartner. Und wenn die Dinge für Sie wichtig sind, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, dann ist natürlich eine Kommunikationsempfehlung, dann sagen Sie es auch. Sagen Sie dem Interessenten, wenn der jetzt die erste Besichtigung hat platzen lassen oder eine halbe Stunde später kommt, und sprechen Sie es bitte auch aus und sagen Sie einfach und sagen, lieber Herr Meier, Sie sind letztes Mal nicht gekommen, bitte verstehen Sie, das ist für mich sehr wichtig, dass Verabredungen, die wir getroffen haben, Sie und ich, auch von beiden Seiten eingehalten werden. Dann fühle ich mich wohl, dann kann ich mich auch gut auf das Gespräch und auf das Haus zeigen, vorbereiten, alles andere ist mir etwas unangenehm. Sprechen Sie es aus. Und haben Sie bitte keine Angst davor, dass dadurch Ihr Deal platzt, weil Sie verlieren eigentlich nichts. Es gibt so in meiner Welt einen Sprachgebrauch, nicht verkauft habe ich schon. Also Ihre Situation verschlechtert sich nicht. Nur, Sie können nur zugewinnen, wenn Sie den Verkaufsprozess auch in der Kombination mit, in Anführungsstrichen, schwierigen Interessenten so gestalten, dass es zu Ihnen passt und am Ende ein Kauf zustande kommt. Kommt er nicht zustande, ist die Situation unverändert wie vorher. Sie sind weiter Eigentümer Ihres Hauses. Sie haben nichts verloren.
Was ist denn mit Personen, die, sagen wir mal, in Preisverhandlungen oder da sehr fordern sind, überziehen einfach. Und es gibt ja in Verhandlungssituationen gibt es ja diesen Ausdruck flinchen, ne? Also wenn jemand irgendwie, wenn es um den Preis geht, sofort, nein, was, um Gottes Willen, 100.000 Euro zu viel, Scheiß, kauft man doch nicht und so, ne? Also ich versuche jetzt mal hier so jemanden zu simulieren. Wie geht man mit so jemandem um, der da völlig, sagen wir mal, auch unverschämt im Preissegment unterwegs ist?
Als erstes muss man natürlich jedem Verkäufer mit in die Hand geben und sagen, so wie Sie einen Kaufpreis fordern, ist es natürlich auf der Interessenten- und auf der Käuferseite völlig legitim, dass Sie auch sagen, wir haben auch eine Preisvorstellung. Am Ende ist das ja ein wesentliches Merkmal meines Jobs, nämlich diese beiden unterschiedlichen Seiten dann zusammenzubringen. Aber wenn Sie privat verkaufen, müssen Sie von vornherein eben akzeptieren, dass auf der Gegenseite jemand ist, der sagt, das, was du als Kaufpreis haben willst, will ich nicht bezahlen. Jetzt sprechen Sie die Form an, wie wird das ausgesprochen und welche Dimension hat das? Zur Kenntnis nehmen, ruhig bleiben, sich nicht persönlich angegriffen fühlen. Sie wissen gar nicht, warum kommt denn das eigentlich? Vielleicht ist die Brieftasche nicht so dick und es reicht nur für 100.000 Euro weniger. Objektiv kann er sozusagen gar nicht anders handeln, aber er mag es natürlich nicht sagen und plaudert dann und poltert dabei innen in der Wohnstube. Also ruhig bleiben. Vielleicht fragen Sie mal, woraus leiten Sie das ab? Haben Sie Erfahrungen mit solchen Häusern oder mit so einer Wohnung? Wie kommen Sie auf diesen Preis? Und dann wird man ja schauen, wie substanziell die Antwort dazu ist, ob es eben nur das Gepolter ist oder ob da tatsächlich eine Ableitung hintersteht. Und dann kann man sich damit sachlich auseinandersetzen.
Haben Sie das schon mal erlebt, dass Leute wirklich richtig unhöflich sind oder respektlos auch teilweise?
Ja, es passiert schon so, ja, es passiert, dass Leute eine Immobilie, die sie angucken, die Immobilie schlecht machen, schon während der Besichtigung und sagen, wie können Sie denn bloß hier einen Gartenteich haben? Also verstehen Sie mal, wir haben zwei kleine Kinder, die plumpsen da rein und das würden wir als erstes hier zuschütten. Und was mag das kosten? Das wird uns bestimmt 20.000, 25.000 Euro kosten. Hier muss der Zaun weg und die Pumpe und. Also die 25 müssen Sie gleich mal ablassen von Ihrem Preis. Ja, was will man dann dazu sagen? Das kann man sagen, okay, das ist Ihre Auffassung, aber wir lieben einen Gartenteich. Für uns war es sehr wichtig, den Teich zu haben.
Wie oft erleben Sie denn so Möchtegern-Experten? Also ich kann mir gut vorstellen, dass Sie vom Fach da oft Dinge erleben, dass Menschen irgendwie, weiß ich nicht, mit ihnen über die Verglasung der Fenster streiten. Ich kenne mich damit aus, ich weiß, das ist aber hier dreifach verglast und keine Ahnung, oder zweifach oder einfach. Ne? Erleben Sie sowas häufiger?
Ja, und zwar in ganz verschiedenen Aspekten. Einmal gesamt das Haus, ich kenne mich hier viel besser aus. Oder in einzelnen Beispielen, dass irgendjemand sagt, also hier diese Fliesen, das ist ja nun wirklich nur eine Baumarktqualität. Ich habe auch schon mal gefliest und da habe ich mir was aus dem Großhandel geholt, das ist eine ganz andere Qualität dahinter. Und wenn man das runterbricht auf das ganze Haus, dann kann das ja alles nicht so dolle sein. Das sind schon Dinge, die einem passieren und mit denen man sich eben auseinandersetzen muss. Aber lassen Sie sich als Verkäufer bitte nicht irritieren. Das ist einfach Ihr Haus. Das ist auch etwas, was Sie als Makler den Interessenten sagen. Bitte akzeptieren Sie die Menschen, die jetzt die Eigentümer sind, weil die haben für sich so ein Zuhause geschaffen. Wenn Ihre Vorstellungen andere sind, dann können Sie die an diesem Fleckchen umsetzen. Aber der Verkäufer muss Ihnen Ihre Wünsche ja nicht erfüllen. Er hat sein Haus mal für sich gebaut.
Gibt es Personen, die auch immer wieder neue Forderungen stellen, also immer wieder auch so fast eine Art Verzögerungstaktiken und sagen, ja, jetzt brauche ich das noch, jetzt will ich das noch und dann muss aber auch noch gestrichen werden und dann muss noch das gemacht werden und so weiter und so weiter. Ist das so eine gängige Strategie?
Will mal diesen Interessenten oder diese Interessentengruppe ganz doll in Schutz nehmen, weil nach meiner Auffassung sind das Leute, die eigentlich nicht fähig sind, sich zu entscheiden und für sich selber immer wieder ein Schutzschild suchen und sagen, also ich kann mich jetzt nur entscheiden, wenn ich bei einer Eigentumswohnung zum Beispiel weiß, ob der mir zugeordnete Gartenanteil 59 oder 63 Quadratmeter ist, was aus der Teilungserklärung nicht lesbar ist, weil da gibt es halt nur eine Skizze, bis wo ungefähr mein Sondernutzungsrecht am Garten geht. Und weil ich das nicht genau weiß und weil das nicht exakt vermessen ist, lieber Verkäufer, das müssten Sie mir noch liefern, bevor ich Ja sagen kann. Und dann kommt das nächste Thema. Und hier glaube ich, das sind einfach vorgeschobene, zum Schutz der Interessenten vor sich selber, sich jetzt entscheiden zu müssen, vorgeschobene Positionen. Und wenn Sie das als Verkäufer erleben, machen Sie es 2-3 Mal mit und dann stellen Sie doch bitte die Frage, wenn ich diese Frage nach der Größe des Gartengrundstückes jetzt verbindlich exakt beantworten kann, kaufen Sie dann meine Wohnung, um die nächste und übernächste solche Frage auszuschließen? Und wenn Sie da wieder das Ausweichen erleben, was ich vermute bei dieser Interessentengruppe, wissen Sie, es hat eigentlich wenig Sinn. Der nächste wäre fällig, mit dem ich ernsthaft ins Gespräch komme, weil diese Familie, diese Einzelne, kann sich im Moment aus welchen Gründen auch immer nicht entscheiden. Das hängt nicht von ihrer Wohnung ab oder von ihrem Haus. Es ist einfach in der Lebenssituation dieser Leute, können halt nicht den Punkt setzen.
Und was sagen Sie dann zu denen? Sorry, Sie sind raus?
Nein, Sie können ja Ihre Überlegungen zu Ende führen. Ich weiß ja nicht, vielleicht sitzen Sie ja am Wochenende mit der Großmutter zusammen, die sagt, okay, ihr habt ja noch die letzten 70.000, die ihr zum Hauskauf braucht, die kriegt ihr von mir und dann kann die Entscheidung getroffen werden. Kann ich nicht vorhersehen. Also ich mache da niemals die Tür zu, dass man nicht wieder ins Gespräch kommen kann. Aber ich muss mich natürlich im Interesse meiner Verkäufe auf andere Kaufinteressenten konzentrieren.
Haben Sie das schon mal erlebt, dass Leute, also jetzt kommt ein neues Wort, Jugendwort, ghosten? Also ich kann mir vorstellen, dass Ihnen das schon auch ab und zu passiert, weil das scheinbar irgendwie so ein Phänomen ist und dass das irgendwie fast gesellschaftsfähig geworden ist, zu sagen, gut, ich antworte einfach nie wieder und melde mich gar nicht mehr, das steckt ja hinter Ghosten. Haben Sie das mal erlebt, dass das, also erste Frage, genau, zwei Fragen, erste Frage, passiert das häufiger? Und zweite Frage, haben Sie schon mal erlebt, dass dann irgendwie nach 5 Monaten jemand kommt und sagt, alles klar, ich kauf's?
Ja, kann man beide mit Ja beantworten, ganz klar. Es gibt durchaus Leute, die praktisch den Verkaufs- oder Kaufprozess aus ihrer Seite irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt abbrechen. Ist so, für einen Privatmann ist es dann schwierig, um zu sagen, okay, rufe ich da an, rufe ich da nicht an. Bei mir ist es halt meine Profession. Ich muss meinem Verkäufer ja sagen, was ist denn mit Familie Lehmann geworden? Kann ich ja nicht kommen, die haben sich nie wieder gemeldet. Da suche ich also den Kontakt, da rufe ich an, da schreibe ich eine Mail, da spreche ich auf die Mailbox, um das Feedback zu bekommen und zu sagen, warum sollte es dann nicht sein? Und natürlich taucht dieser oder jener mal auch nach Monaten auf und sagt, Mensch, Sie hatten mal das Haus angeguckt, da und da. Ist denn das eigentlich noch verfügbar? Jetzt wären wir soweit, Ja zu sagen. Passiert. Ist aber nicht der Standard. Der Standard ist ja, ich gucke mir das Haus an, die Verkäufer sind mir sympathisch, ich bin denen sympathisch, wir geben uns die Hand und machen in 14 Tagen den Kaufvertrag.
Zuhörer unseres Podcasts wissen ja, dass ich gerne mal Daniel Kahnemann hervorbringe. Das ist einer meiner Lieblingsautoren, der im Grunde sagt in einem seiner Bücher, dass wir alle schwierigen Fragen auf eine ganz leichte Frage reduzieren. Also jetzt beispielsweise, ist Angela Merkel eine gute Politikerin, reduzieren wir auf, ist sie mir sympathisch oder nicht? Und dass im Grunde sehr, sehr viele schwierige Fragen genau darauf reduziert werden, ist die Person mir sympathisch? Weswegen ich das erzähle, wenn ich jetzt mein Haus verkaufen möchte, tendiere ich ja wahrscheinlich dazu, bei Interessenten auch genau dieses Muster anzulegen. Ne? Also da sind jetzt 10 Leute, die grundsätzlich Interesse haben, und ich wähle wahrscheinlich aus, wer ist mir davon sympathisch, und gar nicht mit dem Blick drauf, wer könnte mein Haus kaufen. Sie hatten gerade eben Interessent und Käufer gesagt. Würden Sie sagen, das ist ein gängiges Problem, gerade auch von Privatverkäufern, sich so ein bisschen da zu sehr auf Sympathie zu verlassen?
Genauso wie im Ankaufsprozess ist auch im Verkaufsprozess das, was wir schon öfter mal besprochen haben, die Entscheidung wird emotional getroffen. Das ist eine Bauchentscheidung, an wen ich verkaufe. Und natürlich spielt da Sympathie in erster Linie eine Rolle. Und wenn die Interessenten mir das sozusagen ein bisschen madig machen, dass ich sie als angenehm empfinde, weil sie unpünktlich sind, weil sie ihre Versprechen, die sie abgegeben haben, nicht einhalten, weil sie mich anflaumen, auf Deutsch gesagt, mir nicht höflich gegenübertreten, neige ich natürlich dazu, das mit einer anderen Familie zu machen. Logisch, das ist emotional gesteuert. Da kommen nachher die sachlichen Faktoren, können die das überhaupt bezahlen und so weiter dazu. Das darf man immer nicht vergessen, wenn man im privaten Verkaufsprozess ist, dass man das sattelfest haben muss. Aber ja, ich bin da ganz an Ihrer Seite. Irgendwann fällt die Entscheidung. Und ich erlebe es auch, dass irgendwann einer sagt, okay, der andere hat zwar 15.000 Euro mehr geboten, aber die andere Familie ist mir sympathisch, ich verkaufe da.
Ich gebe Ihnen bei der nächsten Frage 20, 30 Sekunden Zeit zum Nachdenken. Und zwar würde mich mal so die spektakulärste Geschichte erzählen, die Ihnen einfällt zum Thema unhöfliche Personen. Ich gebe Ihnen die Zeit, erzähle ganz kurz eine eigene Sache, die mir passiert ist. Ich habe eine Wohnung gekauft und die sanieren lassen. Und ein Handwerker hat dort drin gearbeitet. Und seine Lebensgefährtin hat ihn besucht da quasi beim Arbeiten, und wir waren da auch gerade in der Wohnung, und dann kommt sie rein, man muss einen ganz kleinen Berg, würde ich sagen, vielleicht 10 Meter, muss man eine kleine Steigung hoch, und dann geht's rechts rein zur Wohnung, und sie kommt da oben an und sagt, ja, also wer will denn so wohnen, das ist ja schrecklich, das hätte ich ja niemals gekauft, und das macht ja kein Mensch, hier so hoch zu gehen, und wir stehen als Eigentümer dann daneben. Und was ist, also, wie kann man denn sich so verhalten zwischenmenschlich? Ich kann das vielleicht denken, aber das kann ich doch für mich behalten. Hatte keinerlei Mehrwert, keinen Auftrag, und sie wurde auch nicht gefragt. Das ist mir auf jeden Fall wahnsinnig in Erinnerung geblieben. Jetzt ging es bei mir um eine Immobilie, deshalb werden Sie wahrscheinlich hunderte dieser Geschichten haben. Aber mich interessiert so die Top-Story, die Sie mal erlebt haben an Unhöflichkeit.
Ja, wir wollen es mal nicht Top-Story nennen, ne? Aber wir plauschen einfach mal so drauf los, ne? Wenn der Interessent kommt im Einfamilienhaus, im Badezimmer sich die Schuhe auszieht, sich in die Badewanne setzt und sagt, die Badewanne ist aber zu klein. Nee, das müsste ich ja alles umbauen, und deswegen kann ich das Haus nicht kaufen. Also als Verkäufer und als Makler haben wir schon doch seltsam geguckt. Dann schwingt sich über den Badewannenrand und setzt sich tatsächlich rein. Ja, so, also es passiert vieles, sagen wir mal, im Maklerleben, was man hier beobachtet dazu. Und da ist es ein bisschen dann, ja, bleiben Sie ein bisschen gelassen, nehmen Sie es wirklich nicht persönlich, sehen Sie die Störung auf der anderen Seite und nicht bei sich.
Wie gehen Sie da als Makler vor, wenn Sie jetzt merken, da sind irgendwie Spannungen zwischen Interessent und Verkäufer, Verkäuferin? Lösen Sie das überhaupt? Also sehen Sie das als Ihren Auftrag an, und was sind da Strategien, die Sie anwenden?
Wir versuchen, die Dinge vorher zu lösen. Also wir haben ja den Vorteil, dass wir mit den Verkäufern einen intensiveren Kontakt haben, bevor sozusagen der Verkauf startet. Aber wir haben auch mit den Interessenten, die auf unsere Werbung reagieren und sich mit dem Haus anfangen zu beschäftigen, natürlich intensiveren Kontakt durch Telefonate, durch Erläuterungen in der Phase Vereinbarung, Besichtigungstermin und so weiter. Und sie kriegen schon ein bisschen ein Gefühl ja dazu und sagen, mit welcher Art Mensch werde ich es wahrscheinlich zu tun haben. Das ist immer erster Eindruck, ist nicht final entscheidend, aber man kriegt so ein bisschen durch dieses Sprechen, Reden, ein bisschen das Gefühl. Und wir versuchen, die Situation eben vorzubereiten. also einem Interessenten sage ich, also bitte, wir treffen jetzt hier beim Verkauf des Hauses auf ein Ehepaar, die sind beide über 80, die haben schon eine andere Sicht auf das Leben als wir in unserer Generation. Sie werden uns jedes Zimmer zeigen und werden uns auch zu jeder Tapete und jedem Einbauschrank die Story erzählen, auch wenn sie das nicht interessiert, aber richten sich einfach darauf ein, das ist so, und dann ist der Mensch ein bisschen vorbereitet, der da zur Besichtigung kommt. Oder ich sage, bitte, wir betreten jetzt ein Haus, da gibt es sicherlich unterschiedliche Auffassungen für Ordnung und Sauberkeit, aber wir wollen ja hier nicht den Kühlschrank kaufen, sondern das Haus, also gucken wir doch mal drüber hinweg. Und dann haben die Leute auch ein bisschen ein Feeling, was kommt auf uns zu. Und andersrum genauso, dass ich die Verkäufer in Form bereite und sage, also pass auf Leute, da kommen welche absolut wortkarg. Ich kann euch noch gar nicht so richtig sagen, was mein eigener Eindruck ist. Sie haben kaum was von sich erzählt. Wir müssen mal gucken, ob wir mit denen so richtig warm werden. Und dann sind sie auch vorbereitet und die Situation wird für alle Seiten erträglicher.
Ist ein gutes Argument übrigens auch, was pro Makler spricht. Ne? Ich meine, davon haben wir eine Menge geliefert in den letzten Monaten, aber allein das, was Sie gerade gesagt haben, ich habe das selber mal erlebt, in einer Wohnung zu stehen, die wirklich nicht sauber war. Einfach nicht sauber. Und da war kein Makler dabei. Und mit einer gewissen Vorbereitung wäre das mit Sicherheit anders gewesen, weil da geht es halt auch um Erwartungshaltung. Ne? Ich komme mit einer Erwartungshaltung in eine Wohnung rein und wenn die nicht erfüllt ist, dann fällt es schon schwer, an dem Prozess weiterzuarbeiten. Wenn die Erwartungshaltung aber so ist, wie Sie sie gerade beschrieben haben, dann ist das ganz anders. Also das ist ein riesen Vorteil von einem Makler. Erkenne ich jetzt gerade zum ersten Mal, seit wir hier sprechen. Auch schön, wenn es auch nach so vielen Folgen immer noch kleine Aha-Momente gibt.
Ja, es ist eben praktische Erfahrung. Ne? Es ist einfach so, dass man sagt, okay, die Leute betreten das Haus und haben ein kleines Schütteln. Und wenn man vorher weiß, wie sind die gestrickt, wie wichtig ist ihnen das, das merken sie aus der Kommunikation, ne? Wenn die ihn pünktlichst anrufen, pünktlich schreiben und merken sie, dass also Ordnung, Disziplin, Sauberkeit bei denen schon eine Rolle spielt, dann kann man das ein bisschen vorbereiten und andersrum eben die Leute genauso, ne? Die Verkäufer und sagen, pass auf, die und die kommen als Interessenten. Gerade wenn man Interessenten mehrfach bei Besichtigungen dabei hatte, ne, weil sie sich mit einem Makler zusammen mehrere Immobilien angeguckt haben, wo man eine Orientierung gibt. Ich sprach das Lebensalter an, also hallo, die kommen aber mit zwei kleinen Kindern. Die sind aber ein bisschen raubaugig erzogen. Also bitte nicht erschrecken, wenn die sich plötzlich im Schlafzimmer auf ihr Bett setzen, weil Mutti und Vati sich da auch nicht so dran stören, dass die Kinder sich so verhalten. Und dann nehmen sie den Konflikt so ein bisschen raus. Ne? Die Leute sind vorbereitet und in der Regel bekommen sie von beiden Seiten, egal wo sie vorbereiten, hinterher gesagt, so schlimm war es gar nicht, Herr Martens. Und dann ist der Konflikt weg. Das ist die Aufgabe, sage ich mal, die vorher ansteht. Ne? Mhm. Aber nehmen wir nicht alle über einen Kamm. Wir sprechen hier alles über Interessenten. Natürlich. Schwierige Interessenten, die sind die Ausnahme. Der überwiegende Teil ist super gut drauf, die Verkäufer auch, und die passen meist sehr gut zusammen.
Ja, also das steht ja außer Frage, ne? Dass wir hier gerade eine Nischenfolge sozusagen machen. Aber das führt mich zur nächsten Frage. Wie groß ist denn die Nische? Was würden Sie denn sagen? Von 10 Interessierten, wie viele davon würden Sie, sagen wir mal, den Sticker anheften, schwierig?
Ja, habe ich vorhin schon mal so reingeschmissen und gesagt, mit 90% ist es alles easy. Also so sehe ich das auch, ne? Von 10 Käufern ist dann einer, wo man sagt, oha, hier hat es ein bisschen mehr emotionale Kraft gekostet, das dahin zu bringen.
Mhm. Aber ich habe mal von einem Verhandlungstrainer gelernt, man muss ja gar nicht die Verhandlungen, also so offiziell gewinnen. Ne? Also wenn ich den Deal will, kann ich dem anderen ja den Sieg sozusagen lassen. Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel auch als schwierige Person so jemand Arrogantes vor, irgendwie so jemand, der, ja gut, kaufe ich die halt und so ein bisschen, ne, und man, ja, soll er von mir aus das Gefühl haben, er hat den Deal seines Lebens gemacht, aber ich hab meinen Verkauf, den ich möchte. Ne? Das kann ja auch manchmal eine Strategie sein.
Verschiedenste Typen von Menschen gibt es ja, die auf verschiedenen Ebenen ihren Erfolg suchen und haben wollen. Und natürlich gibt es immer das Hauptmotiv, ein Haus zu kaufen, aber es gibt auch Nebenmotive. Ne? Ich muss also beweisen, sozusagen vor meiner Frau, vor den Kindern, vor den Schwiegereltern, wie auch immer, dass ich die Situation im Griff habe und das gut mache. Das ist okay. Wie mache ich das? Also wir haben häufig bei, ich sag's mal so, nicht ganz so entschlossenen, meist jüngeren Käufern, die sich vielleicht so um die 30 bewegen, dass Schwiegereltern noch ein ganz wichtiger Punkt in der Beratung dabei sind, bei der Besichtigung, ne, oder bei der Zweitbesichtigung dabei sind. So, was mache ich dann? Ne? In der Regel versuche ich dann, dass die Verkäufer nicht da sind, damit ich nicht so viele Personen in der Immobilie habe. Wird es eng, wenn zwei Verkäufer, zwei Interessenten, einmal Schwiegereltern und der Makler sind schon 7 Leute, die im kleinen Bad stehen. Passt nicht so gut. Also Personen reduzieren ist ein Tipp bei der Besichtigung. So, und wie stärke ich jetzt den Käufer da, der das Haus kaufen will, den Rücken? Ich treffe mich mit ihm vor dem Haus und gebe ihm den Schlüssel und schließe sie mal auf. Jetzt zeigt seinen Schwiegereltern, die Entscheidung ist gefallen. Ne? Ich habe den Schlüssel schon in der Hand und mache die Tür auf. Jetzt zeige ich euch mein Haus. Ich bin im Hintergrund als Makler, agiere da sozusagen schon gar nicht mehr.
Guter Tipp, ja. Den hatten Sie schon mal geäußert, ich erinnere mich an eine Podcast-Folge, aber den nochmal hervorzuholen, war bei mir tief versenkt irgendwo. Das ist ein sehr toller Ratschlag.
Ja, können Sie als Verkäufer auch im Privaten ja machen, ne? Empfangen die Leute halt im Sommer, die kommen mit den Schwiegereltern, die zweite Besichtigung geht nicht bei der ersten, bei der zweiten Besichtigung so zur Seite. Sagen, Herr Müller, gehen Sie schon mal rein, hier ist die Schlüssel, ich komme gleich hinterher, ich muss noch schnell was erledigen. Mhm.
Ich habe mal von einem Makler einen Beitrag gelesen, ich meine auf Facebook war es, wo er sich schwer darüber aufgeregt hat, dass Leute nicht gekommen sind zu einer Besichtigung und rigoros gesagt hat, ab sofort fliegt jeder von der Liste, der ohne Bescheid zu sagen, nicht auftaucht. Und das führt mich zu der Frage, gibt es eine Strategie, auch Leute wirklich von der Liste zu streichen, um Ressourcen zu sparen? Wir hatten es gerade eben schon mal kurz angerissen, aber was ist da Ihre Erfahrung? Weil es wird ja irgendwo den Punkt geben, wo auch Sie sagen, na gut, in 95% der Fälle wird da sowieso nichts draußen, ob ich jetzt noch 3, 4, 5 Besichtigungen mit der Person mache oder Telefonat oder E-Mails oder hin und her telefoniere, das lohnt sich nicht. Dann lieber aussortieren, auch wenn einer von 100 vielleicht gekauft hätte. Ich muss 99 mal Ressourcen investieren. Das macht keinen Sinn.
Gar nicht war bei mir so eine Überlegung der Ressourcen für mein eigenes Büro. Für mich ist das eine Frage, dass ich als Makler ein bisschen auch den Verkäufer schützen möchte. Ich will seine Zeit nicht stehlen mit Leuten, die sowieso nicht kaufen, von denen ich das zu Recht annehme, dass es nicht so sein wird. Ich hatte es schon kurz angerissen, wer zur Besichtigung zu spät kommt, hat in der Regel meinen Anruf zu befürchten. Und natürlich kommt die Frage, was ist denn los? Und wenn er sagt, hey, pass auf, die Schwiegermutter hatte Gallenentzündung, ich musste die ins Krankenhaus fahren und ich habe jetzt nicht mehr dran gedacht, wirklich noch zum Handy zu greifen, weil ich habe gar keine Hand frei, ist das eine akzeptable Geschichte, holt mal die Besichtigung nach. Und dann wird es sich nicht wiederholen. Und bei anderen, die sich nicht melden, mache ich das auch so. Ich sage, okay, wenn es keinen plausiblen Grund gibt, man kann den Verkäufer nicht so hängen lassen. Unabhängig jetzt von meiner Person, aber das, so geht man mit dem Gastgeber nicht um. Und das möchte ich auch einem anderen Verkäufer nicht tun.
Herr Martens, ich habe viele spannende Sachen heute gehört. Ich glaube, das haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Wichtig ist nochmal zu betonen, wir haben hier natürlich die absolute Ausnahme der Regel besprochen, aber auch die kommt vor. Und wenn man genau für solche Fälle ein paar Werkzeuge im Werkzeugkoffer liegen hat, kann das, glaube ich, nicht schaden. Haben wir was Wichtiges vergessen?
Nein, ich will es nur noch mal vielleicht in einem Satz sagen, an alle Verkäufer gerichtet, auch die privat verkaufen, trauen Sie sich, Ihre Interessenten tatsächlich auf Herz und Nieren zu prüfen, auch hinsichtlich solcher Sachen. Nicht verkauft haben Sie schon, Sie können nichts verlieren, wenn der gute Mann einfach nicht mehr reagiert, dann machen Sie auch wirklich den Schlussstrich und sagen, komm Leute, seid verlässlich mit mir, so bin ich es auch mit euch. Und wenn wir da keine Ebene finden, dann passen wir auch an anderer Ebene nicht zusammen. Wahrscheinlich ersparen Sie sich auch Stress später, denn wer sich heute so verhält, verhält sich vielleicht auch nach dem Kauf unzuverlässig Ihnen gegenüber und dann haben Sie möglicherweise noch Rechtsstreitigkeiten. Also Finger weg und ich denke, verlieren tun Sie dabei nichts. Machen Sie sich auf die Suche nach dem nächsten Interessenten, der mit Ihnen richtig Freude hat und Sie mit dem.
Jetzt haben wir die Folge rund. Herr Martens, ich bedanke mich recht herzlich und freue mich schon aufs nächste Mal.
Bis dahin. Ja, vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.